Jan, bist du gläubig?
Ich vermute mal, dass du mich fragst, ob ich an Gott glaube. Und nein,
Ja.
ich bin nicht gläubig. Bist du gläubig?
An was glaubst du denn sonst, wenn du nicht an Gott glaubst? Also generell glaubst.
Ich glaube an mich. Ja.
Nice. Ja, ach, keine Ahnung. Ich habe noch keine definierte Beziehung zu Gott, falls es Gott
Auch
gibt.
interessant.
Also,
Es ist kompliziert, würde bei Facebook stehen quasi.
es ist also wirklich kompliziert, aber nicht minder spannend. Schauen wir mal, was heute passiert. Das ist By Your Side.
Dein B+-Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
Ja, ihr habt es schon gehört, diese Folge wird's ein wenig fromm. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen sündhaft über bestimmte Dinge im Bett gesprochen. Und diese Folge machen wir wieder einen komplett 360-Grad-Dreh, sage ich mal. Und zwar
Auf und ab bei
auf
uns
und
im
ab bei uns.
Podcast.
Wir reden über die Kirche, über das Christentum und über Religion. Und das ist so ein Thema, dadurch haben wir ja gerade am Anfang geklärt, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht gläubig bin. Ich bin zwar römisch-katholisch aufgewachsen, aber habe mich in letzter Zeit wirklich, also sehr stark von der Kirche abgewandt und bin halt wirklich kein
Ausgetreten?
praktizierender, ausgetreten auf jeden Fall, bin kein praktizierender Christ und würde auch mittlerweile sagen, dass ich auch nicht gläubig bin und auch nicht glaube. Und das war erstmal so ein bisschen, irgendwie auch gar nicht so die große Lust, über diese Themen zu sprechen, weil die mich nicht so bewegen im Privaten. Aber im Kontext zu Queerness ist es einfach ein sehr aktuelles und sehr wichtiges Thema auch. Und deswegen sprechen wir auch heute darüber.
Tatsächlich, ich bin auch römisch-katholisch erzogen worden, getauft worden, direkt als Baby. Sah ziemlich cute aus. Und ich weiß nicht, ich habe Kommunion, ich habe die Firmung.
Hatte ich auch alles.
Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach ein ziemlich großes Problem mit der Institution römisch-katholische Kirche.
Kann ich sehr gut
Einfach auch bei dem
nachvollziehen.
ganzen Thema mit dem Papst und das. Homosexualität ja irgendwie doch eine Sünde ist, aber, oder dass es eben nicht gesegnet wird und alles. Und da habe ich irgendwie dann auch im Zuge meines inneren Coming-outs und sowas halt gedacht, ich zahle da ja wirklich auch jeden Monat hin zu einer Institution, die, wenn ich jetzt halt, weil ich bisexuell bin, halt jetzt keinen Mann gehabt hätte, ich halt ultra, ja, keine Ahnung, ein Dorn im Auge gewesen wäre quasi und dann halt auch nicht hätte kirchlich heiraten können oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mich entschieden, auszutreten und wieder evangelisch einzutreten. Und es war ehrlicherweise etwas unspektakulärer, weil ich habe gedacht, dann werde ich neu getauft. Hätte ich irgendwie voll Bock drauf gehabt, weil an die erste Taufe kann ich mich ja nicht dran erinnern. Nee, aber man muss einfach ans Standesamt gehen und austreten. Das kostet 50 Euro, glaube ich, oder so. Und dann schickt man einen Brief und tritt wieder ein. Das war irgendwie ein bisschen unspektakulär. Aber ja, wir haben auch tatsächlich in der Kirche geheiratet. Und ich habe ja gesagt, das ist bei mir persönlich so ein bisschen kompliziert, weil irgendwie glaube ich schon, dass da halt was ist. Oder ich fände es auf jeden Fall schön, wenn es da etwas gäbe. Und wenn es einfach nur der wiederkehrende Kreislauf des Karmas ist oder was auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so komplett alleine sind. Ist es unbedingt eine Institution, die dann menschengemacht ist? I don't know.
Das ist eine gute Frage, schon mal zu Anfang.
Ja, und da habe ich immer noch keine Antwort drauf, aber uns war es zum Beispiel auch wichtig, eben trotzdem noch symbolträchtiger zu heiraten. Weißt? Also nicht nur dieses Standesamt-Ding, es war zwar auch voll schön emotional und alles, aber du machst halt eine Unterschrift und dann bist du halt irgendwie verheiratet. Und da war das irgendwie nochmal ein bisschen schwerwiegend klingt jetzt falsch, weil es klingt so negativ, aber ich meine es eigentlich so positiv, so bedeutungsschwanger.
Ja, nee, kann ich total nachvollziehen. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel eine freie Trauung gemacht. Also wir wollten auch on top irgendwas machen, was irgendwie eine Zeremonie gleichkommt, weil es sich sonst irgendwie echt so ein bisschen lieblos angefühlt hätte.
Ihr seht, das Thema hat uns beschäftigt, beschäftigt uns, aber wir wissen vor allem, dass es auch viele Menschen da draußen beschäftigt. Und deswegen wollen wir heute der Frage mal nachgehen, ist Queerness und Religion wirklich ein Widerspruch oder wie geht das einher? Gibt es überhaupt tatsächlich Gründe, warum Queerness schlecht wäre, religionsmäßig gesehen? Oder ist da vielleicht einfach auch ein großer Widerspruch? Wir wissen es nicht. Muss man, glaube ich, auch erstmal so sagen. Wir haben ehrlicherweise keine Ahnung. Unser Wissen über Religion ist leider echt limitiert. Deswegen haben wir für später eine Expertin, die uns hier ein bisschen unter die Arme greift, weil, keine Ahnung, auch mein Wissen über das Christentum kommt eigentlich komplett einfach aus so einem Bibelpodcast, der unter Pfarrerstöchtern heißt und mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Und deswegen, ja, sind wir nachher zu dritt. Aber bevor wir natürlich darauf eingehen, müssen wir erstmal die Grundlagen legen, ein kleines Fundament, über was wir heute eigentlich sprechen. Und deswegen starten wir mit
By the way.
By the way. Wunderbar.
Und du machst den Anfang, habe ich gehört. Was hast du uns mitgebracht, Anna? Was hast du uns mitgebracht?
Oh mein Gott, dieses Mal spannend. Es geht um die Bibel.
Die Bibel, meinst du?
Bibel.
Die Bibel. Das Wortspiel, das kann man leider nicht, machen, wenn man das Wort liest als bisexueller Mensch, finde ich. Was ist die Bibel?
Ja, was ist die Bibel? Ich finde es wichtig, dass wir da nochmal sprechen, weil gehört hat man es ja mal, dass das Buch auf jeden Fall existiert. Vor allem, wenn man eben römisch-katholisch oder evangelisch oder allgemein christlich erzogen wurde. Aber lasst uns heute nochmal kurz drüber sprechen, was das eigentlich ist und warum das wichtig ist. Die Bibel ist sozusagen das wichtigste Werk im Judentum und im Christentum. Und die ist über 3000 Jahre alt, also die ältesten Texte darin, weil, da kommen wir auch gleich dazu, das ist nicht nur ein Text von einem Autor, sondern sehr, 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 sehr viele, aber mit über 3000 Jahren eigentlich auch der älteste Text, den es so von der Menschheit auch irgendwie gibt, ist mit 73 Büchern sehr umfangreich, also in dem Buch sind nochmal 73 quasi Unterkapitel und mit zahlreichen Übersetzungen einfach weltweit vertreten und ja, also wenn man in Bayern geht, da hat ja jedes Hotelzimmer eine eigene Bibel. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Exemplare davon und ist wirklich eines der ältesten, am weit verbreitetsten Bücher der Zeit. Ich fand es schön, in diesem Bibel-Podcast haben sie gesagt, ist vielleicht nicht unbedingt ein Buch über Gott, aber ein Buch über die Menschheit. Mhm. Und so finde ich es irgendwie auch eine interessante Sache. Es geht von, wie hat Gott die Welt erschaffen, bis wie wird Gott sie, zerstören quasi oder wie wird es kaputt gehen quasi. Und
klingt nach einem spannenden Buch aber auf jeden Fall, ne?
Jedenfalls gibt es da ein Altes Testament und ein Neues Testament und im Alten Testament, das vorwiegend in Hebräisch verfasst wurde, da geht es eben um die Weltschöpfung, die Geschichte des Volkes Israel, es gibt Gesetzesbücher, Geschichtsbücher, Geschichten von Propheten, also sehr, sehr viele Geschichten, alles so ein bisschen noch älter und dann gibt es das Neue Testament, das wurde vorwiegend in Altgriechisch verfasst und da geht es dann über Jesus. Jesus hat man ja schon mal gehört, so der Sohn von Gott quasi, der am Kreuz gestorben ist, der übrigens auch gar nicht, wir rechnen ja, unsere Zeitrechnung ist ja vor und nach Christus, aber wahrscheinlich ist er da gar nicht geboren, sondern eher so 37 nach, habe ich irgendwo mal gelesen. Aber gut, auch selbst ist eigentlich krass, ne, wie sehr Religion da in unserem Alltag verankert ist, natürlich, dass wir sagen, vor und nach Christus. Also ich versuche mir anzugewöhnen, so nach unserer Zeitrechnung, in unserer Zeitrechnung zu sagen, statt vor und nach Christus. Aber finde ich irgendwie krass, so der Gedanke.
Oder allein Feiertage auch, ne?
Ja, aber darüber bin ich ganz froh eigentlich.
Ja, ich auch. Da möchte ich mich überhaupt nicht beschweren. Dafür finde ich dann das Christentum dann doch ganz cool eigentlich.
Ja. Nee, also Altes Testament ist alles quasi vor Jesus. Neues Testament ist alles mit Jesus bis zur Offenbarung des Johannes, wo also die Welt so ein bisschen untergeht. Insgesamt ist die Bibel tatsächlich teils historisch. Manche Personen, die da drin verarbeitet wurden, gab es tatsächlich. Es ist aber auch viel zugedichtet worden und einfach auch generell ein Werk, das man nicht eins zu eins nehmen sollte, sondern schon ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und interpretieren. Es wurde von verschiedenen Personen in verschiedenen Orten, in verschiedenen Epochen geschrieben. Das heißt, es ist wirklich einfach nicht durchgängig, sondern hat ganz, ganz viele kulturelle Einflüsse und ist dementsprechend auch eher ein Sammelwerk. Und so sollte man es eigentlich auch betrachten. Allein wenn man die Genesis liest, also die Schöpfungsgeschichte, kommen literally zwei Schöpfungsgeschichten nacheinander. Mhm. Und das kann man so nicht direkt lesen quasi, allein da gibt es zwei Versionen so und die muss man so ein bisschen separat betrachten. Aber das ist das, was ich zur Bibel mitgebracht habe.
Ich habe auch was mitgebracht.
Was hast du mitgebracht?
Die Out-in-Church-Initiative. Hm. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, ich habe auch damals die Doku angeguckt.
Ah, okay. Sagt der Act-Out was?
Ist es einfach das Gleiche mit SchauspielerInnen?
Ja, das gab's. Also ich meine, das war auch so ein Ticken vorher. Gab's das? Und ich meine so, irgendwann danach gab's dann Out-in-Church und hat sich da so ein bisschen rauskristallisiert. Das ist nämlich auch eine Initiative von queeren Menschen, die beruflich und ehrenamtlich in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland tätig sind. Mhm. Und weil das Verhältnis von der Institution Kirche und queeren Menschen nicht immer so super reibungsfrei läuft, aber ganz stark halt auch aufgrund der Institution Kirche, haben am 24. Januar 2022 125 Personen aus eben diesem römisch-katholischen Kontext in der Kirche ihr gemeinsames Coming-out als queer bekannt gegeben, um so ein bisschen zur Erneuerung der Glaubwürdigkeit und Menschenfreundlichkeit der katholischen Kirche beizutragen. Zeitgleich dazu wurde auch eine Fernsehdokumentation, von der du gerade gesprochen hattest, veröffentlicht und eine Online-Petition mit Forderungen zum deutschen Arbeitsrecht der katholischen Kirche. Damit quasi es keinen Grund gibt, von der katholischen Kirche aufgrund der Queerness von seinen Mitarbeitern oder Gläubigen, diese dann halt von der Kirche oder von der von dem Arbeitgeberkirche irgendwie auszuschließen. November 2022 gab es dann eine Änderung im Arbeitsrecht und die Aufnahme des Schutzes von Menschen mit einer anderen Sexualität als Heterosexualität, aber kein Schutz von Transmenschen.
Ja, ich habe an dem 24. Januar diese Doku geguckt. Ich glaube, die kam sogar im ARD, also eigentlich auch recht groß so.
Müsste die nicht noch sogar auch in der Mediathek sein, ne? Also wenn euch das interessiert, könnt ihr das auf jeden Fall nachgucken. Das ist wichtig.
Das hat mich echt sehr bewegt. Also ich habe auch ein paar Tränchen verdrückt, als ich das geguckt habe, weil da eben viele Menschen von erzählt haben, wie lange sie ihre Sexualität halt geheim gehalten haben oder wie sie halt damit umgegangen sind, wie sie gedacht haben, sie müssen das ändern und verstecken, weil es war ja tatsächlich so, dass wenn du sagst, du bist schwul oder sowas, hätte die Kirche dich einfach rauskicken können, einfach so. Und ich weiß auch zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat in einem römisch-katholischen Kindergarten gearbeitet, die ist auch bisexuell und war eigentlich sehr expressiv, hat sich zum Beispiel immer auch die Nägel machen lassen und sowas und allein das mit den Nägeln hat sie dann sein lassen, weil sie jetzt in einem römisch-katholischen Umfeld irgendwie gewohnt hat, dass da bloß kein der Verdacht irgendwie hochkommt. Mhm. Ist natürlich keine pauschale Aussage und es gibt bestimmt auch Kirchenbistümer oder so, wo auch da früher vielleicht schon ein bisschen inklusiver waren, aber wie du sagst, die generelle Stimmung ist halt oder die generelle Situation für queere Menschen war da halt echt scheiße und es war wirklich extrem mutig, dass die Leute da sich geoutet haben und die Initiative gibt es immer noch, ich glaube, ich folge denen auch immer noch auf Instagram und die haben auch eine sehr, sehr gute Website, wo auch nochmal ihre Forderungen drinstehen und die einzelnen Schicksale und die einzigen Menschen, die da mitgemacht haben, also schaut euch das echt an, das war wirklich sehr bewegend, fand ich.
Und man sieht halt auch einfach, das Thema ist super wichtig und das war's tatsächlich schon mit unserem By the Way, als kleinen Einstieg in so einen kleinen Stimmungsteaser in die heutige Folge. Und jetzt haben wir eine Gästin.
Genau, ich bin total glücklich, dass sie heute hier ist, denn bei uns ist Nathalie Ehlert. Sie ist evangelische Pastorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für christliche Gesellschaftslehre an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Ich wusste, dass ich mich da irgendwo versprechen werde, aber gut, so sei es drum. Und was sehr, sehr spannend ist, ihre Forschungsschwerpunkte sind auf Sexualethik, rassismuskritische und postkoloniale Theologie. Und sie ist auch Leiterin der Arbeitsgruppe Antirassismus und weiße Privilegien. Und ich hatte das Vergnügen, dich kennenzulernen beim Pornofilmfestival Natural Instincts in Stuttgart.
Ganz genau. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen. Ich habe direkt zu Anfang so eine Frage. Und zwar bist du ja evangelische Pastorin. Wie würdest du so kurz und knapp vielleicht, wenn es irgendwie möglich ist, den Unterschied zwischen römisch-katholischer und evangelischer Kirche beschreiben?
Also in ganz kurz, in der evangelischen Kirche gibt es keinen Papst. Also diese krasse hierarchische Struktur, die wir katholischerseits haben, ist in den evangelischen Kirchen so nicht gegeben. Dann gibt es auch nicht diese Differenzierung zwischen Priestern und Laien, sondern in der evangelischen Kirche gehen wir vom Priestertum aller Gläubigen aus. Und was in der evangelischen Kirche definitiv nicht so ist wie in der katholischen Kirche, ist, dass Menschen, die im Priesteramt sind, die PfarrerInnen sind, zölibatär leben müssen. In der katholischen Kirche ist das völlig klar, dass Priester nicht verheiratet sein dürfen, zölibatär leben müssen. Und das betrifft auch nur männliche Priester, denn es gibt keine Priesterinnen in der katholischen Kirche. In der evangelischen Kirche sieht das anders aus. Selbstverständlich werden in der evangelischen Kirche in Deutschland auch Frauen ordiniert und PfarrerInnen dürfen in der evangelischen Kirche selbstverständlich auch verheiratet sein. Und das betrifft nicht nur die heteronormative Vorstellung von einer Ehe, sondern auch gleichgeschlechtliche PfarrerInnen dürfen im Pfarrhaus zusammenleben.
Das klingt aus meiner Sicht auf jeden Fall erstmal ein bisschen sympathischer, aber das ist auch sehr wertend.
Kann ich gut nachvollziehen.
Ja.
Es gibt schon Gründe, warum ich gewechselt bin.
Und das hatte auch was mit dem Ehe- und Sexualitätsverständnis in der Kirche zu tun?
Ja, Tatsache. Ich habe mich nicht mehr vertreten gefühlt auf jeden Fall halt von der römisch-katholischen Kirche, weil da eben, du hast es jetzt in schöneren Worten gesagt, aber weil sie einfach sehr viele queerfeindliche Haltung immer noch hat. Und da dachte ich mir so, okay, dann wäre ich ja quasi eigentlich auch nicht erwünscht oder mal wieder der Teufel oder was auch immer. Und da wollte ich dann mein Geld nicht hingeben, ehrlicherweise.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei, man darf jetzt auch nicht so das große Loblied auf die evangelische Kirche singen nach dem Motto, die KatholikInnen sind die, die queerfeindlich sind und alle, die zur Queer-Community gehören, diskriminieren. Die evangelische Kirche ist selber einen sehr langen Lernweg gegangen und es ist noch gar nicht so lange her, dass es eine ganz klare Diskriminierung von PfarrerInnen gab, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gelebt haben. Ich erinnere mich an eine Orientierungshilfe aus dem Jahr 1996, was jetzt nicht lange her ist. Ich glaube, da haben wir alle schon gelebt im Jahr 1996. Da hat die EKD auch einen Text veröffentlicht, dass Homosexualität in kein positives Verhältnis zum Willen Gottes gesetzt werden kann. Die Bibel würde sich dazu nicht in positiver Weise äußern. Und was queere Menschen im Pfarrhaus angeht, gab es auch die größten Vorbehalte, die von dieser Orientierungshilfe kommuniziert worden sind. Und es war wirklich ein Lernprozess. Und es ist in der Gegenwart noch so, dass es Landeskirchen gibt, in Westfalen zum Beispiel, Westfälische Landeskirche oder Rheinische Landeskirche, wo es gar kein Problem ist, gleichgeschlechtlich zu heiraten und auch wirklich sich trauen zu lassen. Das wird auch Trauung explizit genannt. Und dann gibt es Landeskirchen, wenn wir so nach Süddeutschland gehen, die nennen das nicht Trauung, die nennen das Segnung, um nochmal deutlich zu machen, dass eine heterosexuelle Ehe nicht das gleiche ist wie eine homosexuelle Ehe. Das machen sie eben durch die sprachliche Differenz von Trauung und Segnung deutlich. Und dann gibt es auch Landeskirchen, wo es einen Vorbehalt, einen Gewissensvorbehalt des Pfarrers oder der Pfarrerin gibt. Wenn die sagt, ich kann das mit meinem persönlichen Glauben nicht vereinbaren, dass ich euch jetzt zwei Frauen oder zwei Männer, wie auch immer, traue, dann kann die Person sagen, nee, möchte ich nicht, mein Gewissensvorbehalt. Und dann können die in dieser Kirche bei dieser Pfarrperson eben nicht getraut werden oder auch nicht gesegnet werden.
Puh. Also es ist auch oftmals so ein sehr subjektiver Glaube dann an dieser Stelle. Also was die Person subjektiv empfindet.
Ja, es ist ja, genau, es ist nicht so, dass die evangelische Kirche in Deutschland sagt, alle Pfarrpersonen, die zur evangelischen Kirche gehören, müssen das und das und das glauben im Hinblick auf Sexualität und die queere Community. Mhm. Es gibt immer noch diesen Gewissensvorbehalt, dass es auf das eigene Gewissen ankommt, wie bestimmte Dinge ausgelegt werden, wie bestimmte Dinge interpretiert werden. Das gilt natürlich nicht für alle Dinge. Also es wäre jetzt ein Problem, wenn man als Pfarrperson in der evangelischen Kirche in Zweifel ziehen würde, dass Jesus Christus existiert hat oder dass es irgendwie dass es die Auferstehung gibt und das Kreuz. Das geht natürlich nicht. Aber bei so Fragen, was Sexualität angeht, gibt es häufig diese Gewissensvorbehalte. Und da ist es eben durchaus möglich, dass eine Pfarrperson sagt, ich kann das nicht zulassen, ich kann das nicht mit meinem persönlichen Glauben vereinbaren und dann ist es durchaus möglich, dass eben dann in dieser Kirche, in dieser spezifischen Gemeinde eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht getraut wird.
Du hast ja gerade gesagt, dass in der Bibel oder in dem, was 1996 veröffentlicht wurde, dass die Bibel da nichts Positives dazu sagt. Wenn ich richtig bin, dann ist ja im evangelischen Glauben nur in Anführungszeichen das Neue Testament wichtig, oder?
Nee. Nein.
Ah. Oh nein. Okay.
Wir lernen dazu.
Es ist die ganze Bibel. Also sowohl das, was wir als Altes Testament bezeichnen, die hebräische Bibel und auch das Neue Testament.
Okay, schade, weil dann passt jetzt mein Punkt nicht mehr, weil dieser weit bekannte Gesetzestext quasi aus dem Levitikus, wenn zwei Männer miteinander interagieren, ist es ein Gräuel und soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr Blut soll auf sie kommen. Wow. Es ist sehr dramatisch. Ich dachte irgendwie immer, dass das ja wirklich die mit einzige Stelle, wo das wirklich so krass explizit und auch so negativ behaftet ist. Ich hätte gedacht, dass das eben, weil es nicht im Neuen Testament steht, nicht für das Evangelische gilt, aber okay, schade.
Nee, leider nicht. Also diese Stellen, mit denen müssen wir auch irgendwie exegetisch umgehen und da gehört genau die Stelle dazu, die du gerade genannt hast. Es gibt insgesamt in der Bibel 5 Stellen, die sich negativ äußern zu dem, was wir heute als queer bezeichnen würden, als männliche Sexualität oder Sexualität zwischen Frauen. Das ist diese Levitikus-Stelle, die du gerade genannt hast. Es gibt noch eine zweite Stelle, auch im Buch Levitikus. Und dann gibt es noch 3 neutestamentliche Stellen in den Paulusbriefen. Und damit muss man irgendwie umgehen können. Wobei man gleich immer dazu sagen muss, diese Texte müssen immer auch im historischen, soziokulturellen Kontext wahrgenommen werden. Also man kann jetzt nicht einfach Bibelstellen wie diese 5, die auf heutiger Weise eben als problematisch einzustufen sind, die kann man nicht einfach aus dem Kontext reißen und sagen, die Bibel ist an dieser Stelle ganz klar homofeindlich oder queerfeindlich. Grundsätzlich klar, die Bibel ist kein durchgehend queeres oder queer-feministisches Empowerment-Buch. Das wird die Bibel überstrapazieren. Das wird sie mit einer Erwartungshaltung konfrontieren, die Bibel garantiert nicht erfüllen kann. Aber was man dazu sagen muss, die Bibel verurteilt an dieser Stelle nicht Homosexualität, sondern die Bibel, das kennt die Bibel überhaupt nicht. Homosexualität oder Queerness sind Konzepte, die aus der Moderne kommen. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft, das wäre ein Gräuel, dann zeigt das, dass männliche Sexualität untersagt wurde oder tabuisiert wurde. Das meint aber nicht Homosexualität, also von Vertrauen und Verantwortung getragene Partnerschaften, die, wie wir sie heute verstehen, von so einer Augenhöhe getragen sind, sind da gar nicht im Blick, sondern wenn die Bibel da über männlichen Sex redet, damit ist auch männlicher Penetrationssex, also Analsex gemeint, dann spielen da immer so geschlechtshierarchische Vorstellungen eine Rolle mit. Und männlicher penetrativer Sexualverkehr ist im antiken Denken, ist im altorientalen Denken eine Demütigung. Eine Demütigung für denjenigen, der penetriert wird, also der die empfangende Rolle einnimmt. Für die Bibel ist es nämlich so, die Person, die penetriert wird, ist eine Frau. Aber die Person, die penetriert wird, darf kein Mann sein. Denn derjenige, der penetriert, muss männlich sein. Und die Frau ist diejenige, die diese rezeptive, empfangende Rolle hat. Und durch männlichen Penetrationssex findet also eine Rollenvertauschung statt. Da wird ein Mann quasi zur Frau gemacht. Und das darf nicht sein in der patriarchalen Vorstellungswelt des Alten Testamentes. Das darf auch nach neutestamentlicher Vorstellung nicht sein. Und deswegen wird hier ganz klar männlicher Sexualverkehr untersagt. Und es kommt noch ein zweiter Punkt dazu. In der Bibel kommt Sexualität eher weniger in der Lustdimension in den Blick. Die Texte gibt es natürlich auch, die von der Freude an partnerschaftlicher Sexualität zeugen. Aber mehrheitlich ist es so, dass Sexualität eher in reproduktiver Dimension in den Blick kommt. Also es geht um Fortpflanzung. Und da mann-männlicher Sex auch kein Fortpflanzungssex ist, ist er mit einem Tabu belegt. Das gleiche gilt übrigens auch für Selbstbefriedigung.
Onan, Buch Onan.
Ganz genau. Wir kennen ja alle den Begriff Onanie, der kommt aus der Bibel von Onan, weil Onan hat seinen Samen auf die Erde fallen lassen. Und das ist auch ein Gräuel, deswegen ist er auch von Gott mit dem Tod bestraft worden. Und das sind also alles Dinge, wo Menschen eine Art von sexueller Handlung begangen haben, die nicht mit einer Fortpflanzung verknüpft war. Und deswegen wird das in biblischer Perspektive negativ bewertet. Das trifft aber gar keine Aussage über das, was wir heute als queere Sexualität, als Homosexualität verstehen, als gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung. Da kann man nicht einfach Bibelstellen aus dem Kontext reißen und sagen, das steht da aber drin. Und vor allen Dingen muss man ja immer auch darauf hinweisen, in der Bibel stehen ganz viele Sachen drin. In der Bibel steht auch, am Schauplatz eines ungeklärten Mordes soll eine Kuh geschlachtet werden. Und deswegen müssen wir... Ja, und wenn wir bei der Sexualität bleiben, darf man auch keinen Sex mit menstruierenden Frauen haben. Und da stehen noch viele weitere Dinge drin, die für uns heute nicht mehr denkbar, nicht mehr vorstellbar, nicht mehr kommunizierbar sind. Und das ist bei Sexualität halt sehr auffällig, dass Leute sich gerne einzelne Dinge aus der Bibel heraussuchen, um ihre eigenen, ja, konservativen Moralvorstellungen zu rechtfertigen. Aber bei anderen Dingen tun sie das nicht. Und so viele todeswürdige Vergehen, wie in der Bibel aufgezählt werden, wofür man alles mit dem Tode bestraft werden könnte, das würde heute niemand mehr ernsthaft in sein moralisches System übernehmen. Aber bei Sexualität und bei Sexualmoral wird das viel häufiger getan, dass wir viel unkritischer mit der Bibel umgehen als bei anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen.
Das finde ich ist ein super wichtiger Punkt, gerade wenn man irgendwie sagt, also du hast es so schön in den Kontext gestellt, man darf das nicht aus dem Kontext herausreißen und du zeigst ja auch so ein bisschen oder du erklärst ja auch eigentlich ganz gut, dass es viele Leute gibt, die das nutzen oder vielleicht auch die Bibel irgendwie missbrauchen dafür, um ihre eigene Moralvorstellung irgendwie als richtig auch zu bewerten und dass da einfach noch für viele Dinge gibt. Also eigentlich so ein bisschen, entweder du glaubst dann an alles, was da drin steht, oder halt dann irgendwie betrachtest du das Ganze ein bisschen differenzierter, weil du kannst nicht einfach irgendwas, was dir halt gefällt oder was dir jetzt gerade in den Kram passt, da rausziehen und dann mit in deine Argumentationsgrundlage reinpacken.
Ganz genau. Und die wenigsten Leute würden sich ja heute auf die Bibel beziehen, um Versklavungsverhältnisse zu rechtfertigen. Aber das kann man mit der Bibel auch sehr gut machen. Und das Witzige ist immer, wie man konservativen Leuten immer so eine kleine Falle stellen kann, wenn es um Sexualität geht, wenn sie sich auf einzelne Bibeltexte berufen, um quasi ja ihre eigene Queerfeindlichkeit argumentativ zu rechtfertigen, könnte man auch sagen, okay, für dich ist die Bibel also im Hinblick auf Sexualität und Ehe und Partnerschaft sehr wichtig, dann müsstest du eigentlich auch für Polybeziehungen sein, denn die gibt es in der Bibel definitiv auch. Zwar aus einer patriarchalen Sichtweise, also dass ein Mann mehrere Frauen haben darf und haben kann. Aber das würde heute von konservativen Milieus natürlich komplett abgelehnt werden. Aber wenn man wirklich auf alttestamentlich-biblische Texte guckt, kann man natürlich auch die Vielehe rechtfertigen.
Und wenn man auf einen bestimmten Teil vom Alttestament guckt, kann man theoretisch auch eine sehr, nicht nur homosexuelle, sondern einfach auch homoromantische Geschichte auf jeden Fall mal reininterpretieren, aber wenn ich mir ehrlicherweise die Bibelstellen angucke, dann denke ich mir so, okay, krass, also manchmal habe ich nicht mal so eine krasse Liebeserklärung bekommen, wie der Mensch dann da, weil ich rede von David und Jonathan. Wir kennen, glaube ich, David alle von diesem David gegen Goliath, jedenfalls war das eine der Geschichten, die, keine Ahnung, mir als Kind die ganze Zeit erklärt wurde und das halt kleine Menschen, oh Gott, es tut mir jetzt total schon leid, gell, wenn ich anfange, diese Bibel zu zitieren, aber ich versuche es einfach in meinen Worten, wie ich es verstanden habe. Aber David war ja ein Hirtenjunge, glaube ich, der dann gegen mal wieder irgendein anderes verfeindetes Volk, die hatten so einen riesen Menschen, der hieß Goliath, und er hat ihn mit List besiegt, nicht mit Kraft, sondern mit dieser Steinschleuder, ich glaube, das kennt man. Und im Endeffekt sollte aufgrund dessen David König werden, aber der eigentliche König, der hieß Saul, der war halt da dagegen. Und der hatte ein Kind oder mehrere Kinder und eins davon war Jonathan und die waren in love eigentlich, weil da steht, Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Richtig cute. Und weil aber halt politisch irgendwie ein bisschen schwierig war, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, das Alte Testament ist generell politisch einfach nur schwierig. Und mussten die sich trennen. Und da steht auch in der Bibel, sie küssten einander und weinten miteinander. Mhm. Und dann kommen die Leute einher und sagen, Mensch, die waren aber echt gute Freunde.
Ja, also mit dieser Text ist vor allem, würde ich sagen, in den 80ern, 90ern, Nullerjahren auch immer wieder in der Exegese als Liebesgeschichte interpretiert worden. Es gibt auch Leute, die sich vehement dagegen wehren, das als so eine homoerotische Geschichte zu sehen, sondern die sagen, das ist einfach eine Freundschaftsgeschichte, eine emotionale Männerfreundschaft. Da darf man nicht mit unseren heutigen Konzepten von Homosexualität rangehen. Aber man kann diesen Text durchaus als schwule Liebesgeschichte lesen. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was David macht, als Jonathan stirbt, wie David trauert. Dass er sagt, die Liebe zu Jonathan, die Liebe, die er empfunden hat, die er bekommen hat, war wunderbarer als die Liebe der Frauen und als die Liebe zu Frauen. Ja. Und das lässt sich durchaus ja als romantische Geschichte interpretieren. Die Bibel sagt selber nicht, dass es eine romantische oder sexuelle Beziehung war, aber diese Verben, die da fallen, mit Küssen und mit der Liebe und liebgewonnen, lieb wie sein eigenes Herz, die sind durchaus, würde ich mal neutral formuliert sagen, interpretationsoffen.
Also für mich sind sie gay, ich freue mich da drauf. Ich weiß, so funktioniert das nicht, aber ich wünsche es mir so.
Ja, aber ich finde das auch, man muss auch einfach sagen, wenn man sich solche Texte anguckt, es kommt auch darauf an, wer die Texte liest und wie man die Texte lesen möchte und wie die Texte in die eigene Lebensrealität hineinsprechen. Es gibt in der Theologie eine Richtung, die nennt sich queere Theologie oder auch queere Bibellektüre. Und die stellt halt in den Vordergrund, dass queere Menschen nicht Objekt sind, also Objekt eines theologisch-religiösen Diskurses. Es wird über queere Menschen gesprochen, sondern queere Menschen sind selbstständige Subjekte und betreiben selber Theologie und betreiben selber Bibelauslegung. Und fragen sich dann, wenn sie sich die Bibel angucken, wie spricht der Bibeltext eigentlich in meine Lebensrealität als queere Person hinein. Und deswegen ist es durchaus zulässig zu sagen, wenn ich als queere Person, als schwuler Mann zum Beispiel, diese David-Jonathan-Geschichte lese, dann ziehe ich da ganz viel heraus, dann spricht das so tief in meine Lebensrealität hinein, dass mir das was gibt, dass mich das in meiner schwulen Identität validiert. Und das ist absolut legitim, auch so die Bibel zu lesen.
Ja, ich finde, das ist auch voll der schöne der Zuspruch für Leute, die sich vielleicht dann eben aufgrund ihrer Queerness irgendwie nicht so der dem Christentum, ob jetzt römisch-katholisch oder evangelisch oder der Kirche halt irgendwie zugehörig fühlen, vielleicht aufgrund von negativen Erfahrungen auch, zu wissen, okay, aber dein Glaube, den kannst du auch irgendwie aus dir heraus glauben und dann halt die Geschichten aus der oder die Sachen, die in der Bibel stehen, auch für dich sprechen lassen irgendwie. Also es ist eigentlich ein ganz persönlicher Gedanke, finde ich.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Und es gibt so zwei schöne Sätze, die mir in dem Kontext immer wichtig sind, wenn es um die eigene Lebensrealität und die Bibel geht. Es gibt einen Satz, der heißt, nicht ich lese die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Also sie schaut irgendwie in meine Realität hinein und ruft in mir so Emotionen hervor durch die Lektüre des Textes. Und das andere, was ich auch immer noch ganz wichtig finde, wenn ein Affe in die Bibel guckt, guckt kein Prophet zurück. Das ist vor allen Dingen wichtig im Hinblick auf Menschen, die biblische Texte missbrauchen wollen, um ihre eigene Feindlichkeit zu rechtfertigen. Mhm.
Also den Satz liebe ich auch jetzt schon, den finde ich richtig gut.
Mir fällt noch, weil du ja die David-Jonathan-Saul-Dreiecksgeschichte da angesprochen hast, noch ein Text ein, der gerne im Kontext von lesbischer Bibellektüre erwähnt wird. Und zwar die Ruth-Geschichte.
Ja. Oh, Leute, aber ab und zu fühle ich mich, ich habe ja wirklich keine Ahnung, aber so ab und zu kurz freue ich mich so sehr jetzt gerade bei dieser Aufnahme. Aber diesmal musst du bitte erklären, um was es da geht. Ich mache das nicht nochmal.
Das ist ein eigenes Buch in der Bibel, das Buch Ruth. Und da geht es also jetzt ganz knapp zusammengefasst um eine schon ältere Frau, Naomi. Naomi hat Söhne, die Söhne versterben und Naomi befindet sich im Ausland und sie sagt dann zu ihren Schwiegertöchtern, dass sie verlassen sollen und eine Schwiegertochter weigert sich aber, sie zu verlassen und sie begründet das mit den Worten, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das ist ein Vers, der auch immer in der Trauung total beliebt ist.
Mir kam es auch bekannt vor.
Eine Freundin hat es auch in ihrer Hochzeit gehabt, ja.
Ja, das ist das Highlight, das ist der Klassiker. Alle Paare wollen während der Trauung diesen Spruch haben. Und wenn man aber in die Bibel guckt, stellt man fest, das ist nichts, was eine Frau zu einem Mann gesagt hat oder ein Mann zu einer Frau gesagt hat. Das hat eine Frau zu einer Frau gesagt. Und was auch spannend ist, am Ende der Geschichte geht das Ganze so aus, also die beiden kehren in das Land von Naomi zurück. Ruth ist ja eigentlich eine Ausländerin, eine Fremde in diesem Land. Das ist nochmal eine andere Ebene des Buches. Das Buch ist sehr subversiv, weil es eigentlich auch eine große fremdenfeindliche Linie in der Bibel gibt. Und dieses Buch hält genau dagegen und sagt, auch fremde Personen, auch AusländerInnen können in Israel quasi integriert werden. Die betrachten wir nicht als feindlich. Das ist nochmal eine andere Linie. Aber das Schöne ist, Naomi sorgt dafür, dass Ruth einen Mann bekommt, dass sie heiraten kann. Und Ruth bekommt am Ende auch einen Sohn. Und in der Bibel heißt das dann, Naomi ist ein Sohn geboren worden. Also das ist nicht ein Kind quasi, das mit dem Namen des Vaters assoziiert wird. Und auch nicht allein nur mit Ruth assoziiert wird als Mutter, sondern eben auch mit ihrer Schwiegermutter Naomi. Also Naomi ist ein Sohn geboren. Das deutet schon an, dass es ein sehr starkes emotionales Verhältnis zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter gibt.
Und gegebenenfalls eine Polybeziehung.
Möglicherweise.
Ich finde es richtig, richtig schön. Ich erinnere mich daran, dass bei dieser Trauung von der Freundin auch dann natürlich, man redet ja über den Trauspruch und so, und dass da dann irgendwie sehr, sehr stark der Pastor damals, also die Pastorin, das war eine ökumenische Hochzeit, und dass sie ganz, ganz stark darauf gegangen sind, ja, aber oh mein Gott, das war ja die Schwiegermutter, würdet ihr das zu eurer Schwiegermutter sagen und sowas? Und da dachte ich schon so, hey, vielleicht sind die einfach gay füreinander, lass sie doch in Ruhe. So. Ja. Ja, das war sehr, sehr stark. Und da sind wir wieder bei der Interpretation, weil der Pfarrer hat da wirklich sehr stark diese Linie. Und schau mal, das ist diese Verbundenheit innerhalb der Familie, so wie eure Familien sich jetzt miteinander durch eure Ehe irgendwie verbünden. Man muss aber auch sagen, das war in Bayern und da kam direkt danach und hoffentlich zeugt er sehr viele Kinder. Das war generell irgendwie ein bisschen konservativer. Aber ja, so ist es halt im Endeffekt Auslegungssache und ein bisschen das, wie die Person, die das liest und interpretiert, halt auch selber wahrscheinlich fühlt oder ja, Sachen erlebt hat selber.
Ich würde gerne nochmal ein anderes Thema aufmachen, dass gerade Queerness im Kontext Kirche auch ganz oft immer mit Sünde einhergeht. Und wir haben tatsächlich auch Fragen bekommen von unseren FollowerInnen, und eine Frage war zum Beispiel, ist Online-Dating sündhaft? Und ich finde, man kann das auch eigentlich so ein bisschen breiter fassen. Ist queerer Sex sündhaft? Und wir hatten es ja schon ein bisschen angerissen, oder du hast ja auch erklärt, dass es oftmals wirklich eine sehr subjektive Interpretation ist. Aber wie sieht das aus? Warum wird so viel als Sünde betrachtet? Und wie kann man als queerer Mensch in der Kirche mit dem Begriff der Sünde umgehen?
Oh, das sind jetzt ganz viele Fragen. Ich fange mal mit dem Begriff der Sünde an. Es gibt leider in der kirchengeschichtlichen Tradition diesen engen Konnex zwischen Sünde und Sexualität. Der kommt nicht von ungefähr, der kommt von Augustin. Augustin hat den geprägt, dass Sexualität was Sündhaftes ist, dass wir alle von der Erbsünde belastet wird, dass die Erbsünde von Adam und Eva, ne, die halt den Frevel gegen Gott begangen haben, dadurch, dass sie den Apfel vom Baum genommen und probiert haben, dass sich diese Ursünde wie durch Sexualität, wie ein quasi genetischer Defekt auf alle Menschen auswirkt. Der wird uns quasi vererbt. Wir sind alle von dieser Erbsünde betroffen. Und deswegen gibt es diesen engen Nexus zwischen Sexualität und Sünde. Und generell hat sich in der Kirchengeschichte so eine Tradition durchgesetzt, die Körperlichkeit, auch unsere sexuelle Körperlichkeit, abwertet. Nicht umsonst gibt es eben diese lange sexualpessimistische, körperfeindliche Linie, die wir bis heute noch in Teilen der römisch-katholischen Kirche sehen. Unabhängig davon ist es ganz wichtig, heute mit dieser Verbindung, mit dieser starken Verknüpfung zwischen Sexualität und Sünde zu brechen. So wie ich den Begriff der Sünde definiere, heißt für mich sündhaft sein oder irgendwie sündhaft leben überhaupt nichts, was irgendwie mit Sexualität an sich in Verbindung stehen würde. Sünde heißt für mich, ein auf sich selbst bezogener Mensch zu sein. Also Luther hat das mal so formuliert mit ein Mensch, der in sich selbst verkrümmt ist. Modern würden wir sagen, der einen Ego-Trip fährt, der gar nicht mehr auf andere Menschen achtet, der nur sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse absolut setzt und überhaupt keine Nächstenliebe hat. Das ist meine Vorstellung, wie ich den Begriff der Sünde fülle, in sich selbst verkrümmt sein, nur auf sich selbst gucken und dadurch ein absolut pervertiertes Gottesverhältnis haben und ein pervertiertes Verhältnis zu seinen Mitmenschen haben. Und das hat erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun. Und von daher, um die Frage zu beantworten, kann ich als queerer Mensch in der Kirche sein? Selbstverständlich. Aber natürlich auch nur, wenn ich mich in der Kirche wohlfühle. Ich glaube, wenn ich Teil der katholischen Kirche wäre, als queere Person, hätte ich große Probleme mit meiner Existenz als queerer Mensch und mit meiner Existenz als katholischer Mensch. Und dann kommt es darauf an, kann ich damit umgehen, dass die katholische Kirche ganz offen sagt in ihrem Katechismus, Homosexualität ist objektiv ungeordnet. Das ist auch nur ein etwas besserer Begriff als absolut pervers. Aber genau das ist damit gemeint, objektiv ungeordnet, also verstößt gegen das Naturrecht und darf einfach nicht sein. Wenn ich damit nicht klarkomme, dann glaube ich, dass so eine Kirche kein safer Space für mich sein kann. Aber ich bin natürlich auch nicht allein als queere Person in der katholischen Kirche, wenn wir jetzt erstmal im katholischen Raum bleiben. Es gibt ja diese Bewegung Out in Church, wo sehr viele queere Menschen sich zusammengefunden haben, um in Kirche wirklich was zu verändern und wirklich was zu bewegen. Und ich habe diese Doku, als Out in Church im Fernsehen lief, ich glaube, es war ARD, habe ich mir die auch angesehen und da waren ja auch Pfarrpersonen, auch Priester, die offen gesagt haben, dass sie queer sind, dass sie schwul sind. Und das hat mich total bewegt, dass sie so einen Mut hatten, das vor der Kamera öffentlich in einer Doku zu sagen. Und das würde mir als queere Person auch ganz viel Hoffnung geben, dass was in Bewegung ist und dass die katholische Kirche vielleicht doch ein Zuhause für mich sein kann. Dann muss man sich die Räume, in denen man sich bewegt, eben gut aussuchen. Aber man wird Glaubensgeschwister finden, die auf der eigenen Seite stehen. Und vor allen Dingen muss man bei der katholischen Kirche auch, glaube ich, immer differenzieren zwischen der Amtskirche, zwischen denjenigen, die in der Hierarchie ganz oben stehen und zwischen denjenigen, die in der katholischen Kirche als Laien bezeichnet werden. Und ich glaube, die Queerfeindlichkeit, die von der Amtskirche ausgeht, die von den oberen Hierarchieebenen ausgeht, ist eine ganz andere als bei den Laien, wo es viel normalisierter ist, mit queeren Menschen umzugehen, wo es viel normalisierter ist, dass wir nicht diese Stigmatisierung und Diskriminierung von queeren Menschen haben. Ja, und ich glaube, kirchliche Räume können sichere Orte sein, aber das lässt sich nicht für jede Gemeinde sagen, aber ich glaube, dass wenn man sich auf die Suche begibt nach queeren kirchlichen Communities, dass man welche finden kann, in denen man sich auch gut aufgehoben fühlt. Und von daher, queer sein ist keine Sünde und queer sein, eine queere Identität ist aus meiner Perspektive auf jeden Fall mit einer queeren Identität vereinbar. Und dann hattest du noch eine Frage zum Online-Dating gestellt. Was war das nochmal?
Das war eine Frage dann von den FollowerInnen, die dann expliziter gefragt haben, ob Online-Dating sündhaft ist quasi.
Ich könnte mir vorstellen, dass da noch dieses Casual-Dating, Sex for Fun und nicht für Fortpflanzung oder innerehelicht wahrscheinlich gemeint ist.
Okay. Ja, spannend. Vielleicht kamen die da drauf, weil ich einen Post auf meiner Seite dazu habe, zu Online-Dating und Kirche. Weil Tatsache, im Jahr 2021 hat die evangelische Kirche eine Denkschrift zur Digitalisierung herausgegeben. Eine Denkschrift ist immer ein größeres Grundlagendokument, wo sich die Kirche zu einer bestimmten Herausforderung der Zeit äußert. Und das war in dem Fall eben die Digitalisierung. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf unser Leben aus? In ganz unterschiedlichen Bereichen. Und in dieser Denkschrift gibt es auch ein Kapitel zu Sexualität. Und da wird auch Online-Dating angesprochen und auch Casual-Dating. Und selbstverständlich fällt der Begriff der Sünde da auch nicht. Also das wäre ja auch unmöglich, da von Sünde zu sprechen. Und was ich an dem Text wirklich sehr schön finde, die Kirche redet über Chancen und Herausforderungen des Online-Datings. Also sowohl positive wie negative Seiten. Einmal würdigt die Kirche, Online-Dating ist eine, jetzt mal ganz salopp gesagt, super Sache, weil ich habe einen niedrigschwelligen und diskreten Zugang zu einer Vielzahl von Kontaktsuchenden. Für schüchterne Menschen, die also eher ein zurückhaltendes Naturell haben, kann diese computervermittelte Interaktion Chance und Ermutigung sein, um Kontakt zu einer neuen Person aufzunehmen. Es gibt geschützte, diskriminierungsarme Peer-Group-Räume, wo ich Personen suchen kann. Das heißt, ich kann mich explizit auf queere Dating-Seiten begeben und was auch nochmal so eine identitätsstützende Sozialfunktion hat. Und das wird alles als absolut positiv angesehen. Und dann werden aber auch Herausforderungen oder Dinge benannt, die auch problematisch sein können, und zwar dieser Choice-Overload-Effekt. Also, dass dir ja ganz viele Leute vorgeschlagen werden und weil du immer das Gefühl hast, hinter dem nächsten Swipe, hinter dem nächsten Wisch könnte noch eine viel bessere Person stecken, macht dich das selber entscheidungsschwach. Also die Vorstellung, es gibt eine Vielzahl von Menschen und die nächste Person könnte noch schöner, noch toller, noch intelligenter sein, noch besser zu mir passen. Das führt häufig zu einer Überforderung, sich auf ein quasi Liebesobjekt festzulegen, weil man denkt, okay, der digitale Partnermarkt suggeriert mir irgendwie, es gibt jederzeit eine bessere Option für mich. Und das macht mich entscheidungsschwach. Und was auch kritisiert wird aus kirchlicher Perspektive, ist, dass wir in der realen Welt wie in der virtuellen Welt natürlich Grenzverletzungen haben. Weil man Menschen ja nicht direkt kennenlernt. Sie treten einem nicht als direkte Person gegenüber, weil digitale Kommunikation immer eine körperarme Kommunikation ist. Es ist häufig so, dass wir Menschen objektifizieren, dass wir mit ihnen nicht auf eine gewaltfreie Art kommunizieren, dass wir häufig auch Grenzverletzungen begehen, wie unaufgefordertes Sexting zum Beispiel. Und gerade diese Anonymisierung oder Pseudonymisierung im Rahmen von digitaler Kommunikation kann normverletzende Tendenzen haben. Muss es nicht, aber kann es. Das sollte man eben mitbedenken, dass all die Probleme, die wir in der analogen Welt haben, dass wir die auch in der digitalen Welt haben, dass die natürlich da nicht verschwinden. Aber ansonsten würdigt der Text Online-Dating als Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und was Adult-Dating oder Casual-Dating angeht, das wird auch angesprochen. Leider nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Also, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Spill the tea.
Also in der ursprünglichen Version dieser Denkschrift stand eigentlich drin, Casual Dating kann als lustvolle, intime Begegnung gewürdigt werden, solange der Respekt vor der sexuellen Selbstbestimmung und das Konsensprinzip und Respekt und so weiter gewahrt sind. Das heißt, damit hätte die Kirche ganz klar gesagt, wir erkennen an, dass es gute, lustvolle Sexualität gibt, die nichts mit einer monogamen, auf Dauer angelegten Zweierbeziehung zu tun hat. Allerdings, als das dann in die Gremien ging, die den Text geprüft haben, war denen das doch ein bisschen zu heikel. Und dann ist, der Satz ist nicht gestrichen worden, aber aus dem Satz ist eine Frage gemacht worden. Also können wir möglicherweise Casual Dating als lustvolle, intime Begegnung würdigen, solange Konsens und Achtung der sexuellen Selbstbestimmung gewahrt bleiben als unverzichtbare Kriterien verantwortungsvoll gestalteter Sexualität? Das war etwas schade, dass daraus eine Frage gemacht wurde und dass es dadurch so ein bisschen abgeschwächt wurde. Aber was man so im Hintergrund vielleicht noch wissen sollte, laut evangelischer Vorstellung darf man Sex haben und dieser Sex hat auch nichts mit Kinderkriegen zu tun. In der katholischen Kirche ist Sexualität mit Fortpflanzung gekoppelt. Das heißt, Sex ist primär auf die Generativität, auf das Kinderkriegen ausgerichtet. Und die evangelische Kirche hat schon 1971 gesagt, nein, Sexualität und Fortpflanzung sind entkoppelt. Sexualität ist gute Gabe Gottes und Sex darf einfach Spaß machen. Das klingt erstmal gut, aber jetzt kommt das Aber. Im gleichen Text hat die Kirche auch gesagt, die Ehe verfügt über das Sexualitätsmonopol. Das heißt, laut evangelischer Vorstellung hat Sexualität ihren Platz in der Ehe. Das würde heute in der evangelischen Kirche niemand mehr so sagen. Also das ist gar nicht kommunizierbar. Heute würde man nicht sagen, dass Sex seinen Platz nur in der Ehe hat. Heute würde man sagen, dass der verantwortungsvollste Raum für Sexualität die monogame Zweierbeziehung ist, die auf Dauer angelegt ist. Und deswegen kann man vor diesem Hintergrund vielleicht verstehen, warum der Text es sich dann in der warum die Endredaktion des Textes sich so schwer getan hat, Casual Dating zu würdigen, weil man, wenn man auf Sexualität guckt, dann guckt man immer aus so einer Beziehungsperspektive auf Sexualität. Und Sexualität, die außerpartnerschaftlich stattfindet, die eben nichts mit dauerhafter, monogamer Partnerschaft zu tun hat, ist immer so ein bisschen heikel. Da ändert sich natürlich was, aber in der evangelischen Sexualethik ist es noch nicht so, dass Formen von Casual Dating, alles was mit Sexarbeit zu tun hat, weil alles was aus dem BDSM-Kontext zu tun hat und sich jenseits eines partnerschaftlichen Raumes eben bewegt, wirklich angemessen bedacht, reflektiert und berücksichtigt wird.
Hast du das Gefühl, das kommt noch? Also siehst du da eine positive Entwicklung?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es kommt sehr langsam, aber ich würde sagen, wenn ich mir jetzt so die TheologInnen, die NachwuchstheologInnen angucke, die Doktorarbeiten schreiben oder auch Masterarbeiten schreiben zu queerer Theologie, zu queeren Beziehungen, generell zum Thema der Sexualität schreiben, dann würde ich sagen, das kommt. Das ist auf jeden Fall jetzt die Nachwuchsgeneration an TheologInnen, die sich dem Thema widmen und zwar auch aus so einer unverschämten Perspektive heraus. Ich habe meine Doktorarbeit zu Sexarbeit geschrieben, beziehungsweise bin jetzt in der Endphase, ich stehe kurz vor Abgabe. Und immer wenn ich das Thema anderen Menschen erzähle, wenn sie mich danach fragen, worüber ich meine Doktorarbeit schreibe, dann höre ich von älteren Leuten und älter ist jetzt auch relativ, also mit älter meine ich so 45 plus in der Kirche immer, ist aber ein heikles Thema und ob das nicht auf Widerstände stoßen könnte. Und dann von jüngeren Leuten höre ich immer ganz viel enthusiastisch. Ist ja toll, endlich mal jemand, der sich dem Thema annimmt, Sexualität jenseits des Beziehungskontextes. Und ich glaube, da kommt in Zukunft ganz viel an sexpositiver Theologie.
Darauf bin ich sehr gespannt. Ich war so kurz im Überlegen, ob ich dich fragen kann und zu welchem Schluss bist du gekommen, aber wahrscheinlich wird es sehr schwierig, eine ganze Doktorarbeit in ein paar Sätze runterzubrechen.
Also, wie kann ich es ganz kurz zusammenfassen? Die Ergebnisse meiner Doktorarbeit sind, ja, Sexualität jenseits des partnerschaftlichen Raumes kann verantwortlich gelebt werden, solange man gewisse Kriterien beachtet, die zu verantwortlich gelebter Sexualität dazugehören. Aber Partnerschaft, feste Partnerschaft, ist kein Kriterium, das Verantwortung garantieren könnte. Sonst hätten wir nicht so viele sexualisierte Grenzverletzungen in festen Partnerschaften. Und das zweite Ergebnis ist von meiner Doktorarbeit, dass Sexarbeit etwas ist, was sehr viel mit männlichen Privilegiensystemen und Patriarchat zu tun hat. Ich aber ganz entschieden aus evangelisch-ethischer Perspektive gegen die Kriminalisierung von Sexarbeit bin, also gegen die Freierbestrafung, gegen das sogenannte schwedische Modell, weil ich glaube, dass das Sexarbeit prekärer macht, gefährlicher macht für Sexarbeitende. Sexarbeitende brauchen Respekt, Entstigmatisierung und fundamentalen Arbeitsschutz und Arbeitsrechte und keine Verbotsregime.
Amen, Amen im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal ist es ein bisschen gruselig, wir denken sehr oft wirklich exakt das Gleiche, Jan und ich.
Also langsam synchronisieren wir uns, glaube ich, gegenseitig so mit unseren von Folge zu Folge mehr.
Ich hätte vielleicht noch eine Abschlussfrage, die wir auch aus der Community haben, die auch Richtung Zukunft, Zukunftstrends geht, nämlich die Frage, welche Aspekte der christlichen Gesellschaftslehre siehst du als zukunftsträchtig an?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Denn also christliche Gesellschaftslehre, so heißt der Lehrstuhl, an dem ich arbeite. Ein anderes Wort dafür ist Sozialethik. Ich glaube, Ethik, Sozialethik wird immer relevant sein. Also Sozialethik fragt ja danach, wie können wir die Gesellschaft, bestimmte soziale Strukturen in unserer Gesellschaft verantwortungsvoll gestalten und wie können wir mit Herausforderungen wie sozialer Differenzierung der Gesellschaft, Globalisierung, technologischem Fortschritt in verantwortungsvoller Weise in modernen Gesellschaften umgehen. Ich glaube, das wird immer relevant sein. Das ist immer ein Thema, das eine Zukunftsbezogenheit hat. Wenn die Frage allerdings ist, was kann aus evangelischer Perspektive dazu eigentlich Relevantes gesagt werden? Und haben christliche Communities dann noch irgendwie was Relevantes zu beizutragen? Wenn das damit gemeint ist, dann kann man natürlich sagen, klar, auch in der evangelischen Sozialethik müssen wir mit dem Bedeutungsverlust der Kirchen umgehen. Wir müssen damit umgehen, dass institutionalisierte Religion an Relevanz verliert. Aus meiner Perspektive ist die Kirche, ist die Theologie aber immer noch eine Instanz dafür und auch, hat auch immer noch Expertise, wirkliche Expertise, wenn es um ethische Bewertung von Themen geht. Und ich denke, dazu haben wir ganz viel zu sagen. Und wenn man mich jetzt konkret nach den Themen fragt, die ich in der Zukunft für wichtig erachte, dann sind das alle Themen, die eben rund um den Bereich der Sexualität zu tun haben. Es geht aber noch weiter. Es geht auch um Kirche und Ethik in der pluralistischen Gesellschaft, in der postmigrantischen Gesellschaft. Für mich ist auch das Thema Rassismus und Umgang mit Rassismus im postkolonialen, postnationalsozialistischen Deutschland ein ganz wichtiges Thema, das aus christlich-ethischer Perspektive zu reflektieren ist. Ja. Das sind so die Dinge, die mich persönlich interessieren, aber die ich auch für unbedingt relevant innerhalb der nächsten Jahre halte.
Ich finde, wir hatten einen richtig, richtig schönen Austausch. Also ich habe am Anfang selber ja gesagt, dass ich nicht gläubig bin. Das hat sich jetzt auch nicht geändert mit der Folge. Aber ich finde, nein. Aber ich finde, dass der Austausch mit dir was sehr Schönes gezeigt hat. Und das ist auch etwas, was wir mit unserem Podcast auch auf sehr vielen verschiedenen Ebenen klar machen wollen. Und zwar, dass es nicht nur schwarz, also es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es gibt einfach sehr viele Töne dazwischen. Und gerade wenn man irgendwie sich jetzt auf die Bibel bezieht, kann man keine Dinge aus dem Kontext reißen. Es gibt einfach viele Interpretationen. Es gibt viele Faktoren, die reinspielen. Und auf das Betrachten der Kirche von Sexualität, auf die Bedeutsamkeit von queeren Menschen im Christentum, dass das halt alles einfach nicht dass das eine Richtige gibt. Also das, was vielleicht auch irgendwie von Menschen, die sehr konservativ eingestellt sind, irgendwie behauptet wird, dass das nicht unbedingt immer alles so seine Richtigkeit haben muss. Und das finde ich ist echt sehr schön, wie so ein roter Faden eigentlich durch die Dinge, die du erzählt hast, so durchgegangen.
Deswegen, es war wirklich ein Fest, dass du bei uns warst. Ich bin ja schon richtig Fangirl von dir, seitdem ich dich bei dem Filmfestspiel gesehen habe, weil du da ja auch gesprochen hast und kam aus dem Staunen kaum raus. Und da habe ich zu Jan gesagt, okay, die müssen wir einladen. Gott sei Dank hat es geklappt. Und wenn ihr auch so großer Fan seid von Nathalie wie ich, dann könnt ihr ihr folgen. Sie hat ja auch schon gesagt, dass sie Posts gemacht hat. Da wollte ich schon da schon dein Ad droppen, aber machen wir es jetzt. Mhm. Ganz zum Schluss als kleines Highlight. Also ihr findet Nathalie unter Natiology, ein Wortspiel, wie ich gelernt habe.
Ja, Nathalie und Theologie ergibt Natiology.
Genau. Und uns findet ihr natürlich wie immer unter @bioside_podcast, unter @girafayan und unter @wiefrauliebt. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann und vielen Dank an dich, Nathalie.
Danke für die Einladung. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.